Ich lese die Textlesung, die der Justus vorgeschlagen hat, aus 2. Korinther 4, die Verse 7 bis 13. Ich lese aus der Neuen Genfer. Wir allerdings sind für diesen kostbaren Schatz, der uns anvertraut ist, nur wie zerbrechliche Gefäße. Denn es soll deutlich werden, dass die alles überragende Kraft, die in unserem Leben wirksam ist, Gottes Kraft ist und nicht aus uns selbst kommt. Von allen Seiten dringen Schwierigkeiten auf uns ein. Und doch werden wir nicht erdrückt. Oft wissen wir nicht mehr weiter. Und doch verzweifeln wir nicht. Wir werden verfolgt und sind doch nicht verlassen. Wir werden zu Boden geworfen und kommen doch nicht um. Auf Schritt und Tritt erfahren wir am eigenen Leib, was es heißt, am Sterben Jesu teilzuhaben. Aber gerade auf diese Weise soll auch sichtbar werden, dass wir schon jetzt in unserem irdischen Dasein am Leben des auferstandenen Jesus teilhaben. Ja, mitten im Leben sind wir um Jesu Willen ständig dem Tod ausgeliefert. Und eben dadurch soll sich in unserem sterblichen Dasein zeigen, dass wir auch am Leben von Jesus Anteil haben. Unser Dienst bringt es also mit sich, dass an uns der Tod zur Auswirkung kommt. Aber er führt auch dazu, dass an euch das Leben wirksam ist. In der Schrift heißt es: Ich habe mein Vertrauen auf Gott gesetzt. Darum habe ich geredet. Der Glaube, der aus diesen Worten spricht, Psalm 116, erfüllt auch uns. Auch wir vertrauen auf Gott und deshalb lassen wir uns nicht davon abhalten, zu reden und das Evangelium zu verkündigen.
In dieser Predigt geht es ja um Esther 3 und 4, die beiden Kapitel. Wir erinnern uns ja, dass wir in dieser Predigtreihe gerade sind. Und ich muss sagen, als ich mich mit dem Buch Esther auseinandergesetzt habe, hat mich das vor ziemliche Herausforderungen gestellt, tatsächlich. Nicht nur was das Theologische betrifft, sondern auch gerade die Vorbereitung der Predigt war von Herausforderungen geprägt. Tatsächlich habe ich mich geglaubt, man könnte überhaupt gar nicht wirklich gewinnbringend über Esther predigen. Da gibt es ja die Standardgründe für, es gibt ja keine Erwähnung des Gottesnamens, eine lang umstrittene Kanonfrage, also die war ja lang umstritten, dann haben wir in Esther eigentlich nur einen reinen Narrativtext, also einen reinen Erzähltext, ohne irgendeine gute Grundlage für irgendwas Erbauliches, irgendeine Lehrstelle. Aber wenn man sich dann mal anfängt, mit dem Buch zu beschäftigen und so richtig tief gräbt, dann merkt man, dass es mit dem Zweifel an der Relevanz dieses Buches gar nicht so einfach ist. Man kann nämlich, es hängt viel von der Interpretation der Leute ab, könnte man schon sagen. Also interpretiere ich Esther und Mordechai, so die Hauptperson, als geistlich Erweckte, als gläubige Menschen oder eben als das Gegenteil. Beide Interpretationen sind möglich. Man kann sagen, Esther und Mordechai sind Ungläubige, also wenigstens weltlich gesonnene Juden mit unerwecktem Geist. Das kann man schlussfolgern aus Esra und so etwas. Aber man kann auch sagen, nein, Mordechai und Esther, das waren gläubige Leute, die einen tiefen Glauben hatten, den man auch im Buch Esther sehen kann. Und genau diese Interpretation habe ich auch, das ist meine Vorannahme, mit der ich an das Buch drangehe. Ich fange also jetzt nicht an zu belegen oder so etwas, wieso eben nicht Mordechai oder so gläubig war oder auch warum, sondern ich nehme das einfach mal als Grundannahme an, dass Mordechai als auch Esther gläubige Menschen wären. Das wollte ich nochmal erwähnen, weil es eben auch da unterschiedliche Sichtweisen drauf gibt und ich finde es wichtig, das hier zu erwähnen, damit jeder hier im Bilde ist, wie es vorwärts geht. Ja, meine Predigt dreht sich besonders eben um das Kapitel 3 und 4 und dabei besonders um Mordechai. Mordechai, den ich auch gemalt habe, er sah sicherlich nicht so aus, das ist eine recht westliche Interpretation dieses Menschen, das muss ich gestehen, aber dennoch soll sich um Mordechai drehen. Und ich möchte in dieser Predigt, die ja mit dem Titel Selbstverständlich Glauben überschrieben ist, genau das zeigen. Ich möchte zeigen, wie selbstverständlich Mordechai glaubt. Weil wir lesen ja gar nicht so viel von seinem Glauben, aber gerade das zeigt ja, dass er so selbstverständlich glaubt. Und das möchte ich eben anhand dieser Stellen aus Esther 3 und 4, insgesamt drei Stellen, drei Begebenheiten zeigen, worin das deutlich wird. Aber bevor ich jetzt tief einsteige, wollen wir uns noch mal kurz den Kontext klar machen. Wir sind ja von Kapitel 2 gekommen. Da hat Mordechai einen Mordanschlag auf den König vereitelt und Esther befindet sich immer noch als Königin auf dem, am Hof, schon eine längere Zeit jetzt. Das Kapitel 3, das beginnt auch einige Zeit später. Und da steigen wir ein, dass Haman vom König so sehr geehrt wird, dass er über alle Fürsten gesetzt wird. Das ist schon recht interessant, aber wir finden keinen Grund im Buch Esther, weshalb das der Fall ist. Wir müssen da auch nicht spekulieren, wir nehmen das einfach mal an, dass das so der Fall ist und es ist ja der Fall. Und der König, das ist sehr interessant und das ist ein erster entscheidender Faktor, der auf meinen ersten Grund hinlenkt, wieso Mordechai ein selbstverständlich gläubiger Mensch ist. Und zwar der Fakt, dass der König befiehlt, dass alle Menschen sich vom Haman niederwerfen sollen, wenn sie ihm begegnen. Das ist erstmal, so, wenn man mal grob draufblickt, nichts unbedingt Besonderes, denn im alten Persien war es üblich, sich vor höhergestellten Leuten niederzuwerfen. Das ist schon so. Aber gleichzeitig ist es auch ganz interessant, denn gerade diese Geste, diese Höflichkeitsgeste, dass man sich vor Menschen niederwirft, ist hier etwas untypisch, weil sie vom König extra und ganz besonders befohlen wird. Hier lässt sich vermuten, dass es vielleicht nicht nur eine Geste der reinen Höflichkeit ist, die sowieso Standard war, sondern eben durch den Befehl des Königs auch etwas mehr. Und tatsächlich kommen auch alle königlichen Beamten diesem Befehl, sich vor Haman niederzuwerfen und zu beugen, nach. Alle außer Mordechai. Tatsächlich, er wirft sich nicht nieder. Natürlich wird er wieder und wieder von seinen Kollegen gefragt, wieso er sich denn eigentlich nicht niederwirft, wieso er dem Befehl des Königs nicht gehorcht. Da sprachen die Knechte des Königs, ich lese also vor, die im Tore des Königs waren, zu Mordechai: Warum übertrittst du das des Königs Gebot? Und es geschah, als sie es Tag für Tag zu ihm sagten und er nicht auf sie hörte, so berichteten sie es Haman, ob die Worte Mordechais bestehen würden, denn er hatte ihnen kundgetan, dass er ein Jude wäre. Der Text macht schon deutlich, der Ungehorsam Mordechais gegen den König, der wird damit begründet, dass Mordechai Jude ist. Er sagt also, um zu begründen, wieso er sich nicht niederwirft: Ich bin Jude. Hier sind wir schon mitten im Geschehen. Wir sind ja gerade mittendrin und wir können sehen, worin sich Mordechais selbstverständlicher Glaube in der ersten Situation zeigt. Und zwar hier im Konflikt. Wir befinden uns hier in einer ziemlichen Konfliktsituation. Mordechai kommt dem Gebot nicht nach, er beugt sich nicht, er wirft sich nicht nieder und auch auf wiederholte Nachfrage macht er das nicht. Und an dieser Stelle macht Mordechai dann auch ganz deutlich, wieso er das nicht macht. Er sagt, er ist ein Jude. Er kennt hier seine Identität. Und diese Identität führt ihn dazu, sich nicht niederzuwerfen. Aber wieso genau wirft er sich denn nicht nieder? Ich habe ja eben schon gesagt, dass diese Geste, dass man sich vor Haman niederwirft, nicht nur reine Höflichkeit ist. Gerade im persischen Raum war das Niederwerfen zum Beispiel vor dem König immer auch eine religiöse Geste, mit einer religiösen Verehrung verbunden. Und viele Ausleger gehen auch tatsächlich davon aus, dass hier Haman auch mit so einer religiösen Verehrung bedacht wurde vom König. Und ich sagte ja bereits, dass Mordechai seine Identität kennt. Und dass sich Mordechai hier als Jude versteht und das als Begründung für den Ungehorsam nennt. Ich glaube, das hat nicht nur etwas mit der Volkszugehörigkeit Mordechais zu tun, das natürlich auch. Wenn man sagt, ich bin Jude, dann hat das immer etwas mit der Volkszugehörigkeit zu tun, gerade zumal, wenn man in einem fremden Land ist derzeit, er ist ja derzeit in Persien und eben nicht in Israel oder Jerusalem. Und in dieser Situation sagt er eben, ich bin Jude, das hat aber nicht nur eine Volkszugehörigkeit-Aspekt, sondern eben auch den der Glaubensidentität. Das wird ja schon deutlich, wenn Mordechai hier mit einer religiösen Geste bedacht wird und Mordechai gar nicht gläubig wäre, wieso sollte er sich denn dann nicht niederwerfen? Da hätte er ja nichts gegen. Aber gerade dadurch, dass er sein Judentum, also dass er Jude ist, als einen religiösen Aspekt auch versteht, kann er sich gar nicht niederwerfen. Das würde für ihn eine Leugnung seiner Glaubensidentität bedeuten. Er macht daraus auch keine große Show, der hält da jetzt nicht eine Predigt, um zu begründen, wieso er sich nicht niederwirft. Er ist ganz selbstverständlich, ist er da sehr, sehr gering in seiner Reaktion. Er sagt einfach, ich bin Jude. Er kennt seine Gewissensgrenzen, er weiß, wo das Ende erreicht ist von dem, was er machen kann, was mit seinem Glauben vereinbar ist und was nicht. Und er beugt sich nicht und sagt einfach, ich bin Jude. So wie wir sagen, ich bin Christ. Das ist recht vergleichbar. In diesem Kontext wird deutlich, dass Mordechai seine Identität kennt und auch nicht versteckt. Er schämt sich nicht für seinen Glauben. Das erinnert auch an den Fall, als die drei Freunde im Buch Daniel in den Feuerofen geworfen werden sollten, weil sie nicht das Standbild anbeteten. Das ist natürlich ein sehr drastischer Fall, aber hier wird ein Prinzip erkennbar. Und zwar, dass in so einer Konfliktsituation, in Drucksituationen das herauskommt, was auch drinsteckt. Vergleichbar wie mit einer Zahnpastatur, die mit einem Hammer bearbeitet wird. Ungefähr so kann man sich das vorstellen. Da kommt ja auch das raus, was drinsteckt. Hier wird wahre Identität deutlich. Das, was im Inneren steckt, wird unter Druck deutlich. Und in dieser Situation, in dieser Konfliktsituation unterdruckt, als die Mitarbeiter von Mordechai ihn fragten, wieso er sich denn nun nicht niederwirft, wird auch bei ihm deutlich, was drinsteckt, was seine Identität ist. Ein ganz selbstverständlicher Glaube, ohne Ausflüchte, Ausreden oder andere große Worte. Schon aus dieser ersten Situation können wir viel von Mordechai lernen. Ich frage mich nämlich, ob ich genauso selbstverständlich wie Mordechai von meinem Glauben reden könnte, wenn ich in einer ähnlichen Konfliktsituation wäre. Wenn ich auch so unter Druck stünde und sagen müsste eigentlich, ich bin Christ, könnte ich das auch sagen so? Wir sind natürlich als Menschen sehr geschickt darin, Ausflüchte zu erfinden, wieso wir nicht zu unserem Glauben stehen, gerade zumal in solchen Konfliktsituationen. Da gibt es zum Beispiel gute Gründe, wenn man sagt, das ist jetzt ja gerade nicht weise und auch nicht klug. Das gibt es ja oft, ich sage, das ist jetzt nicht weise. Man könnte, Mordechai hätte auch gesagt, das ist jetzt nicht weise, wenn ich mich jetzt nicht niederwerfe, denn immerhin könnte es ja sein, dass ich dadurch umkomme oder dass das ganze Volk umkommt. Und das passiert ja dann, also die Gefahr besteht ja, dass das gesamte Volk umkommt dann am Ende. Aber trotzdem wirft er sich nicht nieder. Er hätte sich niederwerfen können und sagen, das ist jetzt gerade nicht weise, denn die Gefahr, die dadurch entsteht, ist zu groß. Aber er sagt das nicht, er rechtfertigt das nicht, sondern er wirft sich einfach nicht nieder, er steht dazu. Man könnte auch sagen, nein, es ist überhaupt gar nicht nötig, dass man überhaupt dazu steht in solchen Konfliktsituationen. Denn Konflikte sind ja grundsätzlich eher zu vermeiden als Christen und so etwas. Immerhin sollen wir auch mit allen Leuten im Frieden leben. Aber das alles tut Mordechai nicht und damit ist er uns zum großen Vorbild geworden. Und daraus können wir dann auch viel lernen. Denn er wirft sich hier nicht nieder, geht diesen Dingen nicht aus dem Weg, rechtfertigt sich auch nicht. Hier wird aber auch ein Kernproblem von uns deutlich. Denn dass Mordechai hier so selbstverständlich seinen Glauben ausspricht, zeugt von seiner Identität, das habe ich ja eben schon gesagt. Die Identität ist etwas, was sozusagen intuitiv bei uns rauskommt, wenn wir Druck erleben. Das ist etwas fast schon Ureigenes, dass wir eine gewisse Identität haben und uns als etwas verstehen und das kommt dann auch raus. Und dieser Satz, ich bin Christ, sagt ja etwas über meine Identität, aus meiner eigentlichen Identität. Aber wer oder was bin ich eigentlich? Das habe ich ja auch, also ich wurde hier bei der Vorstellung ja auch gefragt, wer bin ich eigentlich? Und da habe ich geantwortet, ich bin Justus Westermeier. Und dann könnte ich noch ergänzen, was ist noch so meine Identität? Was antworte ich, wenn ich gefragt werde, wer oder was bin ich? Dann sage ich, ich bin Justus Westermeier, ich bin Mensch, ich bin ein Ehemann, das bin ich auch, ich bin derzeit hier Praktikant. Das sind so Antworten, die man geben kann. Aber ist das denn meine wirkliche Identität? Ist das wirklich das, was ich bin? Ist nicht eigentlich vielmehr die richtige Antwort, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes? Ist das nicht eigentlich meine wahre Identität? Warum kommt meine Glaubensidentität, wenn überhaupt, erst an zweiter oder dritter Stelle? Und vielleicht auch nur sonntags mal so zum Vorschein. Bei Mordechai war das nicht der Fall. Er hatte nie Sonntag, in dem Sinne, er war in einem fremden Land, er war unter ganz ähnlichen Verhältnissen wie wir. Wir sind auch irgendwo eine religiöse Minderheit, auch wenn das ein christliches Land ist, sind wir als Freikirchler, so möchte ich mal sagen, also als Bibeltreue eher in der Minderheit. Und Mordechai ist vielleicht sogar noch unter schlimmeren Verhältnissen, auf jeden Fall unter schlimmeren Verhältnissen. Aber trotzdem kann er mit seiner Identität hier aufwarten und bespricht sie auch oder steht auch dazu in solch einer Konfliktsituation, in der mehr als nur ein Belächeln vielleicht die Folge sein kann. Ganz kritisch gefragt wäre ja dann der Punkt, wo ist denn unser Glaube eigentlich oder unsere Identität, unsere wahre Glaubensidentität, die eben als Christ, nur bloße Show? Und wo ist sie so ein selbstverständlicher, in Fleisch und Blut übergegangener Glaube, wie ihn Mordechai hatte? Immerhin hätte Mordechai ja auch sagen, das anders begründen können, dass er sich nicht niederwirft. Aber er sagt, ich bin Jude, so wie wir sagen, ich bin Christ. Also muss ich ja fragen, wenn das nicht bei uns rauskommt, wo ist denn diese Identität bei uns nur Show? Wo ist sie nur aufgesetzt? Wo ist sie nicht die wahre Identität, sondern vielleicht nur eine Stufe darüber? Oder eben etwas, was nur draufgesetzt ist, was auf unsere anscheinbare wirkliche Identität draufgesetzt ist? Wir leben in so einer recht modernen Welt, die voller Ablenkung ist, voller Arbeit, voller Nachrichten. Aber was ist denn das dann in so einer Welt für ein Glaube, in der ich unter der Woche der Justus bin, der Mensch, der Praktikant, der Ehemann und nur sonntags im Gottesdienst der Christ? Also aus welcher Perspektive lebe ich eigentlich dann? Das müsste ich ja dann auch fragen, wenn man Mordechai sieht, der lebt aus der Perspektive, er ist Jude, einer Glaubensperspektive, einer Glaubensrealität. Und ich lebe meinen Alltag aus der Perspektive, ich bin Justus Westermeier. Aber ich bin nicht aus der Perspektive, ich bin Christ. Und das ist doch wirklich ärgerlich. Und hier können wir viel von Mordechai aus dieser Situation lernen. Ich wünsche mir tatsächlich sehr, dass ich es auch schaffe, so selbstverständlich meine wahre Identität auszuleben und zu zeigen, wie es Mordechai tat. Vielleicht herausfordernd mal gefragt, wie wäre es, wenn ich jetzt auf alle Fragen so, wer sind Sie eigentlich, mal antworte, ich bin Christ, ich bin Kind Gottes. Das wäre doch mal was anderes, als wenn jemand sage, ich bin Justus Westermeier, ich bin Praktikant, ich bin irgendwie mein Beruf zu sagen oder so etwas, das macht man ja standardmäßig. Aber ist es vielleicht uns unangenehm, wenn wir sagen, anstatt dieser ganzen Ideen mal unsere wirkliche Identität zu sagen, dass wir Christen sind, dass wir Kinder Gottes sind? Mordechai war es nicht unangenehm, das zu sagen. So kommt auch bei uns unter Druck das heraus, was wirklich drinsteckt, in Konfliktsituationen. Bei Mordechai war es ein unaufgeregtes, ohne fromme Floskeln versehenes Ich bin Jude. Was wird es wohl bei uns sein? Wer jetzt denkt, am besten, ich gehe einfach den Konflikten aus dem Weg, dann bin ich sozusagen aus der Bredouille, muss ich sagen, das ist auch nicht so einfach. Mordechai ist ja dem Konflikt nicht aus dem Weg gegangen. Er hätte diesen unangenehmen Fragen seiner Mitarbeiter ja einfach entsprechend aus dem Weg gehen können, indem er sich niederwirft, vor Haman gekuscht hätte. Aber damit hätte er seine Identität verleugnet. Beides ist nicht in Ordnung. Seine Identität zu verleugnen, um einem Konflikt aus dem Weg zu gehen, und seine Identität zu verleugnen, um einen Konflikt zu beenden. Das sind ja beides so Möglichkeiten, in denen man sich befindet. Beides ist nicht in Ordnung. Wir kennen ja den Vers, so es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Aber hier in diesem Vers ist nicht ein Frieden um jeden Preis gemeint. Das ist ganz klar. Der Preis der eigenen Glaubensidentität, die verleugnet wird, ist zu hoch. Die ist zu hoch. Unsere Identität ist es, Kinder Gottes zu sein. Und das wird zu Konflikten führen. Jesus spricht: Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit der Mutter und die Schwiegertochter mit der Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer jetzt denkt, das ist ja super schrecklich von Gott, dem kann ich nur sagen, das ist ganz natürlich so. Denn Gott ist ein Gott, der keine anderen Götter neben sich hat und auch nicht neben sich duldet. Da ist es natürlich, dass es zu Konflikten führt, glaubenstechnischen Konflikten. Und dass jeder, der wirklich als Christ lebt, mit dieser Glaubensidentität Christ lebt, der wird verfolgt werden, der wird Konflikten begegnen. Auch Paulus erinnert daran. Und das ist ein ziemlich ausschließlicher Satz, den er hier sagt. Es werden alle, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt, verfolgt werden. Das steht nicht so etwas wie, die könnten möglicherweise verfolgt werden. Oder es ist eine geringe Wahrscheinlichkeit oder eine etwas höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie verfolgt werden. Sondern hier steht, sie werden verfolgt werden. Die, die zu Jesus Christus gehören und so leben wollen, wie es Gott gefällt. Das heißt, mit einer Glaubensidentität, die tagtäglich ausgelebt wird. Wir wollen unseren Glauben bekennen, so zu unserem Glauben stehen, wie auch Mordechai ihn bekannte in so einer brenzlichen Situation. Das hat für Mordechai ernstzunehmende und ziemlich dramatische Folgen. Das muss man schon so sehen, das ist nicht auszuklammern, ja. Aber das relativiert jetzt nicht, warum wir sagen, nein, wir dürfen nicht zu unserer Identität stehen. Weil diese Situation, in der sich jetzt begibt, die werden, wenn wir weiterlesen, die wird ja benutzt auch noch weiterhin. Denn Haman ist nun wild entschlossen, nicht nur Mordechai umzubringen, sondern gleich alle Juden. Der Plan, der wird mit dem König auch direkt besprochen und alles so in die Wege geleitet. Haman befragt auch die Lose, an welchem Tag es sich wohl am besten eignet, diesen Plan in die Tat umzusetzen. Und nun warten alle Juden zitternd vor Angst tatsächlich auf den Plan, auf den Tag, wo sich dieser Plan Bahn brechen wird. An diesem Tag werden dann alle Juden straffrei umgebracht werden dürfen. Und das ist natürlich ziemlich dramatisch. Im Palast wird gefeiert, aber in der Stadt ist große Aufruhr und großes Hallo. Das ist natürlich ziemlich dramatisch. Und jetzt sind wir in einer Situation, in der wir wieder von Mordechai lernen können. Wir haben jetzt die erste Situation ja schon hinter uns gebracht, und zwar der selbstverständliche Glaube im Konflikt. Aber jetzt wollen wir sehen, wie Mordechai selbstverständlich glaubt, und zwar in Trauer. Denn die Reaktion der Juden ist auf diesen Plan, den Haman fasst, ist nämlich Trauer, tiefe Trauer und Verzweiflung. Das ist ziemlich klar beschrieben. Hamans Plan löst nämlich tiefe Trauer bei den Juden aus, und Mordechai handelt gerade in dieser Situation wie ein wirklich selbstverständlich Glaubender. Wir denken ja oft, wenn wir trauern oder so etwas, dann zeigt sich so ein wahrer, selbstverständlicher Glaube, so ein richtig echter Glaube im Angesicht von Trauer so richtig, wie soll man sagen, so weltabgewandt, irgendwie über jede Bestürzung und Trauer erhaben, sozusagen der Welt abgestorben, in aller Ruhe blickt er jedem Gefühlssturm entgegen, aber das ist tatsächlich Quatsch. Mordechai zeigt, wie man wirklich mit Trauer umgeht, und zwar als glaubender Mensch. Mordechai zerriss seine Kleider, das sieht man auf dem Bild, das ist also für mich eines der zentralen Motive dieser beiden Kapitel, wie Mordechai seine Kleider zerreißt. Das ist also da auch abgebildet, kann man sich dann mal ansehen. Und in dieser Situation zeigt er das. Er zerreißt seine Kleider, er hüllt sich dann in Sack und Asche, er fastet und weint und klagt, und er geht durch die Stadt und schreit herum. Und also er trauert wirklich sehr, sehr doll und auch ziemlich offensichtlich. Das klingt für mich auf jeden Fall nicht so sehr nach Gleichmut, nicht nach dem, was ich eben beschrieben habe. Es ist nicht dieses weltabgewandt, dieses gleichmütig auf jede Trauer oder jeden schlimmen Umstand blickend. Hier ist tatsächlich etwas Dramatisches. Hier wird es auch zum Ausdruck gebracht. Und es fällt die Zielrichtung der Trauer auf. Sie ist nämlich nicht gegen Menschen gerichtet, und sie manifestiert sich auch nicht in Selbstmitleid oder in Wut oder so etwas, sondern sie hat die Zielrichtung Gott. Das merkt man tatsächlich darin, dass Mordechai religiöse Gesten benutzt, um seine Trauer Ausdruck zu verleihen. Natürlich anders konnotiert, als wir es kennen. Das ist kulturell natürlich ganz anders gefärbt. Wir würden ganz anders kulturell religiös trauern. Aber dadurch, dass Mordechai die kulturell und religiösen Leid- und Trauerbekundungen benutzt, wird deutlich, hier richtet sich die Trauer und die Klage ganz klar an Gott, nicht gegen Menschen und auch nicht gegen ihn selber. Dieses Zerreißen von Kleidern zum Beispiel, das kennen wir aus der Bibel schon öfter. Zum Beispiel haben wir hier ein gutes Beispiel, den Joschia aus 2. Chronik 34, Chronik, der die Schriftrolle des Gesetzes im Tempel findet und dann seine Kleider zerreißt, weil er über das begangene Unrecht des Volkes so tief erschüttert ist. Dann zerreißt er seine Kleider. Das Mordechai auch sich in Sack und Asche kleidet, ist auch so ein Aspekt, auch ein religiöser Leitbekundung. Es zeigt erstens seine kulturelle Verbundenheit, aber auch gleichzeitig seinen Glauben. Er deutet das Urteil, das Haman über die Juden gefällt hat, immer, also hier ganz klar als ein geistliches Urteil. Deswegen antwortet er hier auch mit einer geistlichen Trauer, mit einer religiösen Trauer. Und es fällt auf, im ganzen Land fasten die Juden und sie weinen, darunter auch Mordechai. Das Fasten, das hier auch von den Juden praktiziert wird, das ist natürlich nicht von seinem religiösen Aspekt zu trennen. Das ist klar. Erst in der Neuzeit gibt es Fasten, das profan ist, das irgendwo in eine populäre Schiene gerutscht ist. Aber damals war das nicht der Fall. Wir finden im Alten Testament oft den Zusammenhang aus Beten und Fasten. Und dass hier das Fasten alleine steht, lässt sich dann sozusagen als ein Stilmittel interpretieren, als pars pro toto, also wenn ein Teil für das Ganze steht. Und das denke ich auch, hier ist das Fasten nicht vom Beten zu trennen. Hier gehört das auf jeden Fall zusammen. Und wir sehen, Mordechai wartet hier mit einer ganzen Batterie an klar religiösen Leitbekundungen auf. Mordechai gibt seiner Trauer Raum und bringt sie durch äußere Handlungen, zum Beispiel das Zerreißen der Kleider und das Fasten, zu Gott und kompensiert es nicht in Wut oder Selbstmitleid. Das ist etwas, was für uns auch eine Lehre sein kann, durchaus. Hier können wir auch viel von Mordechais selbstverständlichem Umgang mit Trauer lernen als glaubender Mensch. Denn immerhin darf er am Ende, das sehen wir, wenn man weiterliest, darf er mit dieser Trauerkleidung, mit diesem Trauer, die er trägt, nicht in den Hof des Königs gehen. Könnte man jetzt sagen, okay, wieso nicht? Da gibt es wahrscheinlich viele Gründe für, aber wenn ich es jetzt allegorisch verstehe, also irgendwie übertrage diesen Fall, dann würde ich sagen, müssen wir aufpassen, dass nicht unsere Gemeinden auch zu solchen Höfen des Königs werden, wo man mit solch einer offensichtlichen Trauer nicht reingehen darf. Weil man sagt vielleicht zum Beispiel, wir finden da ganz unterschiedliche Begründungen für, weil es gerade als Christen gibt es eben viele, wo man sagt, okay, wir sollten vielleicht mit der Trauer nicht so übertrieben sein, wie Mordechai es jetzt war. Wir sagen ja, immerhin hat doch Christus alles für uns getan, wir müssen doch gar nicht mehr wirklich trauern. Ne? Und auch wenn jemand stirbt oder so etwas, da müssen wir doch nicht trauern, wenn immerhin ist er ja im Himmel und, oder auch nicht, das weiß man ja nicht. Aber das kann man ja viele Begründungen für finden, sagt man ja auch, wenn Christen trauern, so sei doch fröhlich, denn immerhin ist das ein Befehl, der in der Bibel steht. Aber in der Bibel steht etwas von Fröhlichsein in der Trauer. Hier wird die Trauer nicht verneint, sie wird bejaht. Man findet die Fröhlichkeit in der Trauer, aber nicht ein Verneinen der Trauer. Deswegen ist auch für uns der Mordechai hier ein Vorbild, was der Umgang mit Leid und mit Trauer betrifft, weil er hier so selbstverständlich seiner Trauer Ausdruck verleiht und sie nicht irgendwo mit Fröhlichkeit bedeckt oder so tut, als wäre alles gut, sondern er bringt sie ganz klar und für jeden sichtbar deutlich hervor. Und der letzte Punkt, der in diesem Kapitel für mich doch recht interessant gewesen ist, der ereignet sich dann auch ein wenig später. Denn, wie wir eben gesehen haben, Mordechai kommt mit seiner Trauerkleidung nicht in den Palast, in den Hof des Königs, also kann er auch nicht direkt mit Esther sprechen. Esther bietet ihm dann an, andere Kleider anzuziehen, aber das will er nicht. Also unterhalten sie sich über einen Boten, was denn so gerade los ist. Und tatsächlich erzählt ihm Mordechai dann auch was der schlimme Plan von Haman war. Und er weiß aber auch, dass Esther etwas an der Grundsituation der Juden ändern kann. Er bittet sie nämlich beim König, um Gnade zu flehen. Aber Esther hat Angst. Und das aus gutem Grund. Denn es war auch damals so, die hatten wirklich seltsame Riten und seltsame, ich weiß auch nicht, so Ideen. Auf jeden Fall wurde jeder Mensch, der zum König nicht geladen war und trotzdem kam, umgebracht, wenn der König nicht sein goldenes Zepter ihm entgegengestreckt hat. Das ist immer die große Gefahr. Also wenn der König nicht ausdrücklich gesagt hat, bitte erscheine vor mir, dann war es erst einmal ein ziemliches Wagnis, zum König zu gehen, weil immer die Gefahr war, dass dieser Mensch, der zum König geht, auch umgebracht wird. Einfach, weil der König zum Beispiel gerade nicht in guter Stimmung ist. Also ist Esther schon etwas ängstlich und das eben auch aus gutem Grund. Hier könnte tatsächlich ihr Leben beendet werden. Und darauf antwortet Mordechai etwas sehr, sehr Spannendes tatsächlich. Und zwar er sagt, denke nicht in deinem Herzen, dass du im Hause des Königs alleine von allen Juden entkommen werdest. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung oder Rettung für die Juden von einem anderen Orte her erstehen, du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gekommen bist. Hier wird Mordechais selbstverständlicher Glaube in einer dritten Situation deutlich. Und zwar in dieser Situation, wenn man vor einer ungewissen Entscheidung steht, wenn man auf Gott vertrauen muss, das, was ja irgendwo auch wir in den Liedern auch so gehört und gesungen haben, das Vertrauen auf Gott. Und das zeigt sich in dieser dritten Begebenheit ganz spannend. Denn Mordechai, der bleibt hier nicht untätig. Der setzt sich jetzt nicht in den Staub und klagt die ganze Zeit, macht dann nichts mehr. Er macht was, er handelt, er geht voran. Das ist sehr, sehr spannend und es braucht natürlich auch sehr, sehr viel Weisheit zu entscheiden, wann man jetzt etwas tut, wann man handelt, wann man aktiv wird und wann eine Zeit zum Warten ist. Aber eins steht fest, nur ein fahrendes Schiff kann man lenken. Und diesen Satz, der ist etwas Standard, aber er passt auch hier sehr gut. Denn Mordechai sagt diese Dinge zu Esther und das setzt erstmal ganz schön viel Glauben voraus. Und es ist immer auch eine Situation, in der viel schief gehen kann. Das wird deutlich, er erwähnt ja zwei Dinge. Er macht ja deutlich, dass zwei Dinge hier im Mittelpunkt stehen. Erstens, Mordechai sagt, dass Esther und ihre Verwandten umkommen werden, wenn sie nicht zum König geht. Und das ist erstmal eine ziemlich realistische Sicht auf die Welt und auf die Situation. Doch dann erzählt Mordechai auch, dass Befreiung und Errettung für die Juden von einem anderen Ort her kommen werden. Das ist eine Perspektive Mordechais, eine gläubige Perspektive Mordechais auf die Situation, die zukunftsgewandt ist. Er weiß, und ich würde schon sagen, diese Stelle macht ziemlich deutlich, dass Mordechai die Messias-Prophetie kennt. Diese Befreiung der Rettung, die hier erwähnt werden, das ist nicht nur irgendetwas wie, wenn du es nicht machst, dann vielleicht ein anderer Diener aus dem Königspalast, sondern hier wird eine Zukunftsperspektive auf die Messias-Hoffnung deutlich. Mordechai sagt, wenn du es nicht machst, dann wirst du umkommen und wahrscheinlich auch ein paar Juden. Aber Haman wird es nicht gelingen, das gesamte Volk auszulöschen, denn es gibt noch die Messias-Hoffnung. Es ist nicht hoffnungslos, was auch immer hier passiert. Was auch immer hier gerade in dieser Situation alles schiefgehen kann, Gott hält seine Hand über das Volk. Das ist die Grundeinstellung, mit der er an diese gesamte Situation herangeht. Das ist sehr, sehr spannend. Er hat die Grundhoffnung, die auf die Zukunft gerichtet ist, nicht verloren. Und der zweite Aspekt ist, dass Haman mit Gottes Hilfe im Hier und Jetzt rechnet. Er weiß, da sagt er, und wer weiß, ob du nicht für eine Zeit wie diese zum Königtum gelangt bist. Hier zeigt sich, dass Haman nicht nur zukunftsgerichtet mit Gottes Eingreifen rechnet, sondern auch schon im Hier und Jetzt. Mordechai hält es für möglich, und das ist wirklich allerhand, dass Esther gerade für diese Zeit, also um Hamans Plan zu verhindern, zur Königin gemacht wurde. Dass Gott also in dieser Situation, in dieser Leitsituation schon alles gemacht hat, alles vollendet hat, was nötig ist, um die Situation schon zu beenden. Das ist faszinierend. Wir können hier super viel von Mordechai lernen, auch in dieser dritten Situation. Er glaubt ganz selbstverständlich, dass Gott sein Volk nicht im Stich lässt. Und er glaubt, dass Gott schon gehandelt hat. Das ist faszinierend. Also ich muss sagen, meine Herren, weil es ist einmal die Zukunftsperspektive, der Messias kommt und auf der anderen Seite die Perspektive, Gott hat schon gehandelt. Er hat schon alles gemacht, um die Situation zu glätten, um die Wogen zu glätten, um das alles zu schaffen. Ich finde das allerhand. Aber wir sind in einer Situation, also wir können uns das irgendwo schon auch zum Vorbild nehmen und auch daraus eben viel lernen, wie ich sagte. Denn jetzt versetzen wir uns mal in eine ähnliche Situation. Gerade was das Gotteshandeln nicht nur im Hier, also nicht nur in der Zukunft, sondern auch im Hier und Jetzt betrifft. Wir beten, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, also wenn wir beten, zum Beispiel für einen Freund oder irgendjemanden, einen Bekannten, der nicht gläubig ist und der von Gott erfahren soll. Wir sind sozusagen mit ihm in Kontakt, wir wollen aber, dass Gott ihn mit dem Evangelium erreicht. Und dann beten wir vielleicht dafür, dass Gott jemanden vorbeischickt, der vielleicht hier mit ihm über das Evangelium spricht und sowas. Und in dieser Situation wird deutlich, dass vielleicht Gott uns dafür benutzt, mit ihm über das Evangelium zu sprechen. Wir beten also sozusagen in der Perspektive, Gott, bitte schicke diesem Menschen, den ich kenne, mit dem ich Kontakt habe, jemanden anderen, also nicht ich, vorbei, damit er das Evangelium hört. Aber vielleicht bin ich ja schon in dieser Situation, vielleicht hat Gott mich ja schon ausgestattet, damit ich etwas tun kann. Und das ist auch bei Mordechai zu sehen. Er betet und fastet, aber dann wird er auch aktiv. Er sagt nicht, bitte Gott, schaff doch, dass irgendjemand sich darum kümmert, um das Problem, sondern er weiß, ich bin auch jemand, der sich darum kümmern kann. Ich könnte auch jemand sein, oder Esther könnte auch jemand sein, den Gott gerade in dieser Situation dazu befähigt hat, diese Situation zu regeln. Das ist eine super brenzliche Situation bei Mordechai gerade. Da kann super viel schief gehen, aber deswegen gar nichts zu tun, ist auch keine Option. Wenigstens für Mordechai nicht. Und das finde ich schon mal super. Wir haben nämlich vielleicht Angst, Gottes Pläne zu durchkreuzen, wenn wir mal anfangen, irgendwas zu machen. Ne? Vielleicht haben wir etwas Falsches gemacht oder zu viel gemacht oder so etwas. Wenn wir in solchen brenzlichen Situationen handeln, vielleicht machen wir ja Gottes Plan damit kaputt, wenn ich irgendwas mache jetzt. Aber ich glaube, wenn wir nicht handeln oder nicht richtig handeln, wenn Gott es eigentlich will, dann zerstören wir Gottes Plan nicht. Höchstens uns, wie Mordechai auch erkannte. Denn wenn du in dieser Zeit irgend schweigst, so wird Befreiung oder Rettung für die Juden von einem anderen Ort herkommen. Du aber und deines Vaters Haus, ihr werdet umkommen. Das ist ein schwieriger Punkt in der Predigt zugegeben. Denn es ist sehr, sehr schwierig, es ist wirklich nicht leicht herauszufinden, wo Handeln und wo Tatenlosigkeit angesagt ist. Das ist eine Frage der Weisheit. Aber eins kann ich wohl festhalten. Unser Hang, also wenigstens mein Hang zur Tatenlosigkeit ist weit stärker ausgeprägt als mein Hang zur Tatenkraft, muss ich sagen. Gerade wenn es um geistliche Dinge geht, dann sage ich zu Gott oft so etwas wie, bitte mach du das jetzt, denn ich bin komplett überfordert. Aber Mordechai war es hier an dieser Stelle offensichtlich nicht. Er weiß um Gottes Versprechen und auch, dass Gott mit uns Menschen handelt, dass wir vielleicht auch diese Menschen sind, die Gott gebrauchen will. Nicht gerade unser Nachbar oder so etwas, sondern vielleicht auch mal wir, auch wenn wir davor Angst haben, dass es so sein kann. Und tatsächlich, Esther folgt den Worten Mordechai und sie will es wagen. Sie möchte zum König gehen und sie ist sich bewusst, dass sie Gott braucht, aber dass Gott sie nicht braucht, um seine Pläne durchzusetzen. Deswegen kann sie ziemlich gläubig sagen, komme ich um, so komme ich um. Verglichen mit Gottes Plan sind wir winzig und dennoch dürfen wir Teil davon sein. Und Gott braucht uns nicht für seine Pläne. Aber dennoch möchte er mit uns arbeiten, was schon ziemlich großartig ist, aber auch irgendwo erschreckend, muss ich zugeben. Wenn ich diese drei Dinge zusammenfasse, die wir von Mordechai lernen können, dann war Mordechai ein Mensch, bei dem wir sehr viel über seinen selbstverständlichen Glauben lernen konnten. Er hat selbstverständlich geglaubt und das auch gezeigt in mancherlei Situationen. Also Mordechai im Konflikt zum Beispiel. Da war er im Konflikt mit seinen Mitarbeitern, im Konflikt mit seinem Gewissen, was er jetzt machen soll. Und er wirft sich nicht nieder. Er hat auf Gott gehört. Er hat selbstverständlich mit seiner Identität geglaubt, mit seiner Identität gerechnet. Und auch anhand dieser Identität gehandelt. Und als Mordechai in Trauer war, da hat er selbstverständlich seine Trauer zu Gott gebracht. Er hat sie nicht in sich selbst verschlossen oder irgendwie so getan, als wäre alles gut oder noch irgendwo Fröhlichkeit geheuchelt. Er hat seine Trauer zu Gott gebracht. Er kennt die Zielrichtung auch dabei. Und als Mordechai mit Esther geredet hat, da ist er davon ausgegangen, dass Gott hier im Leben mit Gläubigen handelt, mit Gläubigen in Gläubigen wirkt, vielleicht sogar mal in Nichtgläubigen in Ungläubigen, und dass die Errettung, die versprochene Errettung kommen wird. So oder so, egal was passiert. Ganz gleich, was in dieser Situation geschieht, die Errettung Gottes wird kommen. Mordechai ist in dieser Situation seinem großen Glaubensvorbild geworden, indem er so selbstverständlich seinen Glauben ausgelebt hat. Er hat im Konflikt, in der Trauer und in der Ungewissheit auf Gott vertraut und nur auf ihn geblickt, ganz selbstverständlich und ganz ohne Reden. Das sollte uns als Vorbild dienen, wenn wir in Konflikten sind, wenn wir uns in Trauer befinden oder wenn wir schwierige Entscheidungen vor uns haben. Denken, fühlen und entscheiden wir als Christen, nicht als Menschen oder als Staatsbürger oder als Justus oder als Marianne oder, ich hoffe, hier heißt niemand so, oder als Elektroniker oder Lehrerin oder so etwas, sondern wir entscheiden und sollten immer entscheiden als Christen. Das wäre das. Ich bete noch. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir von dir eine neue Identität geschenkt bekommen haben. Das ist ein so unglaubliches Geschenk, weil du so viel, selbst so viel freimütiger ans Kreuz gegangen bist, als wir zu dir kommen könnten. Und das ist unglaublich. Wir wollen diese Identität nicht verleugnen und auch nicht verstecken und auch nicht sie irgendwo rechtfertigen, dass wir sie nicht mal ausleben, sondern sie irgendwo klein halten. Wir wollen eigentlich aus dieser Perspektive, aus dieser Identität herausleben, denn das ist unsere wirklich, unsere wahre Identität. Lass uns das wirklich fest glauben, denn es ist der Fall. Bitte steh uns bei. Amen.